Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht geschrieben beim Propheten Jesaja im 5. Kapitel. Das ist auch die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag. Thematisch hängt das eher sehr eng zusammen mit dem Evangelium. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer zu Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Wir beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, du lässt uns das Leiden und Sterben deines Sohnes zu unserem Heil verkündigen. Wir bitten dich, gib uns ein offenes Herz, dass wir seine Liebe und seinen Gehorsam erkennen und ihm nachfolgen. Segne dazu unser Reden und Hören. Darum bitten wir dich durch ihn, unseren Herrn. Amen. Diese Bibelstelle fängt als Liebesbrief an, von Gott an sein heiß und innig geliebtes Volk. Und da dieser Liebesbrief an die Israeliten im 7. oder 8. Jahrhundert vor Christi Geburt adressiert war, verwendete Gott liebkosende Namen, die für die Menschen damals besonders sinnlich und romantisch waren. Nicht Herz oder Schatz oder Schnucki hat er sie genannt, sondern Weinberg. Das wirkt nicht gerade romantisch auf uns heute. Aber wenn wir daran denken, zu welchen Taten uns die Liebe bewegen kann, was wir alles tun, wenn wir jemanden umwerben oder wenn wir umworben werden wollen, dann ist der Name vielleicht doch sinnvoll. Liebe und Weinberge haben immerhin dieses eine gemeinsam, sie zu pflegen bedeutet Arbeit. Dass Gott zu diesem Liebesdienst bereit war, dass er beim Umwerben und Versorgen seiner Geliebten keine Mühe sparte, wird bildhaft dargestellt in dieser Bibelstelle durch den Winzer, der sich um seine Geliebten, um seinen Weinberg kümmerte. Gott hatte seine Menschen auserwählt, ihnen im Voraus Gnade geschenkt, sich mit ihnen verbündet, sie geführt und geschützt, sie auch um des Lerneffekts willen oft Schmerz und Niederlage erfahren lassen, sie aber auch immer wieder angenommen, ihnen vergeben und weitergeholfen, für sie eine Mordsgeduld an den Tag gelegt. Und das alles aufgrund der unvorstellbar tiefen, unermesslichen Liebe, die er für sein Volk hatte und noch hat. Jetzt halten wir ein wenig an und machen eine Zwischenbetrachtung. Diese Liebe, von der wir gesprochen haben, kann uns überaus glücklich machen. Sie macht uns aber genauso verletzbar. Der christliche Autor aus England, C.S. Lewis, hat es so passend gesagt: Wenn du niemals verletzt werden willst, wenn du diesen Schmerz niemals empfinden willst, dann lass dich auf keine Beziehung ein. Weder zu einem Menschen, noch zu einem Tier, noch zu einer Pflanze. Um selber lieben zu können und um uns lieben zu lassen, um dieses Glück zu empfinden, müssen wir uns nämlich öffnen und den geliebten Menschen durch alle Verteidigungsmechanismen und Verteidigungsmauern und Schutzmechanismen an uns heranlassen. Wenn das gut geht, ist das Miteinander auf engem Raum, ohne jede Verteidigung oder Schutz, ist das wunderbar, ist das herrlich, das, was es sein soll. Aber wenn nicht, kann es zu unsagbar großen Schmerzen kommen. Wie ist es sonst zu erklären, dass Mann und Frau oder Eltern und Kinder, die sich sonst lieben und schätzen, einander wütend anschreien können oder dass Ehescheidungen oft so kaltherzig und ichbezogen werden können? So wird es vielleicht begreiflich, wie Gott mit seinen geliebten Menschen auch zornig werden konnte. Sie wurden geliebt, damit sie selber Liebe erweisen, Gott und den Mitmenschen, und damit Gottes Gebote befolgen. Was habe ich für meinen Weinberg getan? Was hätte ich noch mehr für meinen Weinberg tun können, was ich nicht getan habe? Ohren gabst du mir, Herr, doch ich höre dich nicht. Augen gabst du mir, ich sehe dich nicht, ich sehe die Mitmenschen nicht. Ja? Diese Menschen damals, die haben die von Gott geliebten Menschen ihm den Rücken gekehrt. Sie haben Gott beiseite geschoben und vergessen. Und im rein Mitmenschlichen haben sie sich egozentrisch und lieblos verhalten. Und das Recht, das ist ein roter Faden fast durch die letzten Sonntage, das Recht, das heißt den rechten Umgang miteinander, hatten sie völlig missachtet. So ist das, was als Liebeslied Gottes angefangen hat, zu einem Protestlied, ja zu einer Anklageschrift geworden. Richtet zwischen mir und meinem Weinberg, sagt Gott in dieser Stelle. Aus Liebe ließ sich Gott auf eine Beziehung mit seinen Menschen ein, eine Beziehung, die aber auf gegenseitiger Treue beruhte. Treue, die die Israeliten im Senkrechten zu Gott und im Waagerechten zueinander erweisen sollte. Daran hat es reichlich gefehlt. Wer war da im Recht? Das Urteil müsste uns allen klar sein. Aber indem wir dieses Urteil nur denken und die Angeklagten für schuldig befinden, verurteilen wir uns selbst. Denn wer von uns könnte von sich behaupten, dass er nicht die gleiche Liebe und Güte Gottes von Kindesbein an bekommen hat? Wer könnte behaupten, er habe Gott immer geliebt, wie er selbst geliebt wurde und mit den Mitmenschen umgegangen ist, immer umgegangen ist, wie es recht ist? Damals hat Gott sein gerechtes Gericht vollzogen. Die Assyrer haben im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt im Nordreich Israels Verwüstung angerichtet. Und 130 Jahre später haben die Babylonier das Gleiche im Südreich getan. Und etwa im Jahre 30 nach Christi Geburt hat Gott sein gerechtes Gericht über uns vollzogen. Bloß wir haben es nicht abbekommen. Genau das ist der große Unterschied zwischen uns und den Menschen im Alten Testament. Wir wissen um und glauben an Jesus Christus, dem Gott unsere Strafe für Sünde, für Gottlosigkeit, für Lieblosigkeit, für Rechtlosigkeit auferlegt hat. Jesus hat das alles auf seine Schulter getragen, als er am Kreuz zugrunde ging. Wir dürfen leben, jetzt und nach dem Tod, weil Christus bereit war, unsere Strafe auf sich zu nehmen und damit zu sterben. In der Nachfolge Jesu Christi sind wir nicht gezwungen, sondern gerufen, Liebe zu erweisen, wie uns Liebe erwiesen worden ist, und zu leben, wie es recht ist. Auch wenn Gott in Christus gerne und immer wieder vergibt, bleibt dieser Ruf bestehen. Denn die Liebe zu Gott und zu unseren Nächsten, das heißt das Befolgen von Gottes Geboten im weitesten Sinne, und das heißt Leben und Glauben, wie es recht ist. Diese Liebe, dieses Befolgen der Gebote Gottes, dieses Leben und Glauben, wie es recht ist, das ist die einzige angemessene Antwort auf Gottes Liebe zu uns. Wir haben oft in den letzten Wochen darüber nachgedacht, was es heißt, als Christen mit Acht auf das Recht zu leben. Heute vergessen wir nicht, dass diese Gedanken auch unsere Beziehung zu Gott mit einschließen. Die Fastenzeit ist bestens geeignet, sich Gott erneut zuzuwenden, im Gottesdienstbesuch, in der persönlichen Andacht, im Gebet. So leben wir recht im Blick auf Gott. Darüber hinaus möchte ich besonders auf den letzten Vers dieser Bibelstelle hinweisen. Gott wartete auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Lieblosigkeit, Ich-Bezogenheit, Unrecht, diese verursachen Schreie, lautes Klagen, Tränen, Menschen beschweren sich zu Recht, wenn sie das erleben. Wenn wir aber helfen, ihre Tränen zu trocknen, ihre Schmerzen zu lindern, die dadurch entstandene Einsamkeit dieser Menschen einzudämmen, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen, dann wird ihre Klage zu Jubel, ihr Schrei zu Lobgesang oder aber es herrscht die wohltuende Stille der Zufriedenheit. Und dieses leitende Prinzip kann es sein, oder unser leitendes Prinzip kann es sein, dass bei unseren Mitmenschen entweder genau diese wohltuende Stille oder aber Jubel herrscht, weil bei ihnen oder weil sich unsere Mitmenschen wortwörtlich nicht beklagen können. Und der Friede Gottes, der alles, was wir verstehen können, weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.